Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Markus.
Hallo.
Der Patrick.
Guten Abend.
Und ich bin der Daniel. Und das ist der letzte Teil unserer großen Horrorreihe. Und zwar wollen wir uns heute damit beschäftigen, was am Ende des Spielabends so passiert. Wir haben ja vorher schon die Episoden gehabt vor dem Spielabend, wo wir uns so ein bisschen darüber unterhalten haben, wie man so einen Horrorabend vorbereitet und wie man den Raum herrichtet und solche Sachen. Dann in der zweiten Folge, was man während des Spielabends so macht, also wie man dann als Spieler hilft, Horror zu erzeugen und wie man auch als Spielleiter die ganze Sache unter Kontrolle behält. Und das ist der dritte Teil. Und vielleicht wundert sich der eine oder andere, warum dieser Teil so spät erscheint. Habt ihr ihn nicht schon vor kurzem aufgezeichnet? Ja, haben wir, aber ich bin schuld. Die Episode verschwand im Nichts. Das war ein ganz persönlicher Horror, den ich dann nochmal erlitten habe. Darum bin ich umso dankbar, dass die beiden Mitpodcaster hier sind und nochmal Zeit gefunden haben, das Ganze zu machen. Sollte die Episode nicht so elanvoll sein wie alle anderen Episoden, liegt das daran, dass wir im Grunde dasselbe nochmal erzählen. Auf der anderen Seite muss man allerdings sagen, wir können uns nicht mehr so recht erinnern, was wir erzählt haben. Insofern wird das auch wieder ein ganz neuer Podcast.
Ja, na, wir sind jetzt besonders gut vorbereitet, weil wir haben es einmal schon durchgemacht. Das war nur die Generalprobe.
Das stimmt. Vor allen Dingen, eigentlich fehlt ja nur meine Tonspur. Das heißt, ich könnte auch mit geschickter Schneidetechnik mich immer da reinschneiden, wo ihr dann klug redet und dann erzähle ich irgendwas aus dem Off noch. Auch nicht schlecht.
In Wirklichkeit bin ich auch gar nicht da, sondern das ist jetzt die Spur vom letzten Mal.
Ja, die habe ich einfach nur durch brillante Technik hier einsortiert. Ja. Okay, dann fangen wir doch direkt an. Wir haben also unseren Horrorspielabend gut über die Bühne gebracht. Wir waren als Spielleiter besonders gut darin, die passende Musik auszuwählen und richtig gute Schockeffekte zu haben. Und ein paar Szenen haben wir uns auch überlegt, die immer ganz gut passen, wenn man ein Geisterhaus untersucht oder wenn man in die alte Mine hinabsteigt, um sich mit den Dämonen unter der Erde zu bekämpfen. Aber jetzt sind wir eben am Ende angelangt. Das Ende ist natürlich bei einer Horrorgeschichte immer ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben da oft so einen Twist oder sowas, aber nicht immer. Und bei Cthulhu-Abenteuern haben wir oft den großen Showdown mit dem Gott, der sich aus dem Abgrund emporkämpft oder der gerade beschworen wird. Wie mache ich das denn am besten, das Ende? Also wie gestalte ich sowas in einem Horrorszenario?
Für mich ist auf jeden Fall wichtig, dass es ein richtiger Höhepunkt ist. Also Horror ist als Genre so aufgebaut, dass alles auf einen Höhepunkt hinläuft, also wie jedes dramatische Genre. Aber es ist ganz klar, insbesondere bei Cthulhuidem Horror ist es so, dass man ganz viele Andeutungen hat und Spannung aufbaut und diese Spannung muss sich irgendwann noch lösen, indem dieses Monster, von dem alle erzählt haben, dann endlich auch mal auftaucht oder das, was man die ganze Zeit befürchtet hat, sich bewahrheitet, indem man einen Beweis dafür findet oder eben ein Twist ist und der Typ, der NSC, der uns die ganze Zeit unterstützt hat, eigentlich der Bösewicht ist und jetzt auf uns einen Zauberspruch richtet oder was auch immer. Es sollte aus meiner Sicht auf jeden Fall mit einem Höhepunkt, das heißt einem Knalleffekt enden und damit man die Spieler auch sehr mit einem entsprechenden Gefühl des Abgeschlossenseins entlassen kann. Und übrigens, ich finde, es sollte dann nach dem Höhepunkt auch wirklich schnell enden. Also die losen Enden, die vielleicht dann noch da sind, vielleicht schnell aufpicken oder vielleicht auch offen lassen. Ich glaube, nach dem Showdown ist dann auch gut, kann man dann relativ schnell mal sagen, Cut und das war's und the end.
Ja, ich glaube, da kann man sich auch schön an alten 80er, 90er Jahre Horrorfilmen orientieren, wo dann wirklich eben relativ schnell einfach die Endcredits laufen. Und ich suche dann meistens auch sehr cineastische Abschlussmusik raus, die ich dann auch wirklich einfach abrupt loslaufen lasse. Und dann ist meistens allen klar, so jetzt ist dann auch endgültig vorbei.
Es gibt ja auch ein paar offizielle Abenteuer, zum Beispiel für Cthulhu, die sind dann zum Ende hin. Ja, es dauert eben sehr lange. Das ist das, was Markus gerade gesagt hat. Also, da wäre weniger mehr gewesen. Und da würde ich durchaus als Spielleiter ein Auge drauf haben, dass man wirklich dann die Schere ansetzt. Abwärts fällt mir da zum Beispiel ein. Ist ein sehr schönes Abenteuer, aber sobald man eben aus der titelgebenden Situation herauskommt, flacht das Ganze ein bisschen ab. Also, da muss man ein bisschen Gefühl für entwickeln, wie viel genug ist und wie viel auch zu wenig ist. Gibt es auch Sachen, wo es einfach zu wenig ist bei Abenteuern?
Na, vielleicht, wenn einfach zu viele Fragen offen sind und die Spieler nicht unbedingt mit dem völligen Grauen und dem Erschrecken vor den Fakten zurückgelassen werden, sondern einfach nur mit völliger Irritation, die gar nicht unbedingt gruselig sein muss. Gerade bei Abwärts ist es ja genau das Gegenteil. Da wird im Grunde dann alles erklärt zum Schluss, habe ich so das Gefühl. Und da müsste man viel, viel früher einfach aufhören, damit genau die richtige Mischung zwischen Unklarheit und der Ahnung des absoluten Grauens übrig gelassen wird.
Ich erkläre einmal ganz kurz, was Abwärts ist, für alle Leute, die gar nicht genau wissen, worüber wir da gerade sprechen. Abwärts ist ein Abenteuer für Cthulhu, das besteht darin, dass es 5 Charaktere in einen Aufzug verschlägt und der Aufzug bleibt stecken. Und dann passieren komische Dinge. Ist in einer Cthulhu-Welten erschienen, dürfte mittlerweile auch als PDF-Abenteuer bei DriveThruRPG zu bekommen sein. Ist ein wirklich sehr gutes Abenteuer, sehr guter One-Shot mit vorgefertigten Charakteren. Zu diesen Geschichten, dass Fragen offen bleiben oder auch zu viele Antworten gegeben werden. Wie macht ihr das denn? Gerade bei Cthulhu ist es ja oftmals so, so habe ich es eben am Anfang auch gerne gespielt und auch durchaus kultiviert, dass das Geheimnisvolle sozusagen viel wertvoller ist als das aufgedeckte Geheimnis. Erklärt ihr denn am Ende, wenn die Spieler da sitzen mit großen Augen und sich eigentlich wundern, was haben wir gerade die letzten 3 Stunden hier erlebt? Ich verstehe gar nichts. Oder bleibt ihr hart und sagt, ach, ich erkläre das gar nicht?
Nein, ich bin da nicht so hart. Wenn Fragen da sind, dann beantworte ich die auch in einem vernünftigen Rahmen. Natürlich auch so, dass man nichts verdirbt für das nächste oder übernächste Mal, wenn man sowas schon im Hinterkopf hat. Und es soll aber schon so sein, dass die Ermittlungen, die man gemacht hat, die sollen zum Schluss auch zu einem großen Ganzen, zu einem gewissen Bild führen. Ich finde es dann eigentlich besser, zum Schluss noch 1-2 Fragen zu klären nach dem Abenteuer, damit die Befriedigung ganz da ist, als während dem Abenteuer alles durchzuboxen und sicherzustellen, dass wirklich jeder Hinweis gefunden wurde und das Ganze in die Länge zu ziehen.
Ich finde auch, man muss da einen Mittelweg gehen. Also unter Umständen ist es ja auch sehr spannend, wenn man dann eben nicht unbedingt alles aufgedeckt und hingelegt bekommt. Aber ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch. Es ist, glaube ich, auch nicht ganz cool. Wenn man als Spielleiter im Grunde direkt nach Ende des Abenteuers das Buch zuknallt, aufsteht und aus dem Raum geht. Wäre wahrscheinlich dann auch zu hart.
Wirklich ein bisschen hart,
ja. Musst du auf der Con probieren vielleicht.
Auf Conventions ist nochmal eine andere Sache. Also bei Conventions würde ich auch sagen, da kann man durchaus entweder komplett erklären, also je nachdem, wer da so sitzt. Also wenn es irgendwie Einsteiger sind, die so überhaupt nicht wissen, was bei Mr. Corbett so passiert in seinem Haus und irgendwie völlig überfordert sind mit der Situation. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass man dann auch einfach sagt, also hier, so und so sieht das aus. Das war die Kreatur, die ihr da gesehen habt. Und das ist dieser komische Gott, den er anbetet. Und dann noch ein bisschen als Teil der Einführungsrunde noch ein paar Infos fallen lässt.
Ja, voll. Weil es ist ja tatsächlich auch eine Möglichkeit, Leute weiter in das Thema hineinzuführen, in das Setting hineinzuführen und den Boden aufzubereiten für das nächste Mal im positiven Sinn. Also eben nichts zu verderben, sondern zu sagen, okay, ihr habt das und das und das herausgefunden und jetzt nicht unbedingt zu sagen, ja, wenn ihr da links abgebogen wärt, dann hättet ihr dies auch noch herausgefunden, das ist eher sinnlos, aber zum Beispiel zu sagen, okay, weil du gerade Mr. Corbett sagst, ja, okay, dieses Monster, war das wirklich dies und das und das, ich will es euch nicht verderben und dann zu sagen, ja, und dann hast du noch so ein schönes Aftergrauen, ja, also Nachschaudern, das ist nett, also ich finde überhaupt das Gespräch danach zu pflegen, irgendwie gemeinsam durchzugehen, okay, was haben wir da erlebt und irgendwie auch so ein bisschen abzuchecken, was war gruselig, was war nicht gruselig. Irgend bei Cons kann das zu einer Manöverkritik ausarten, die sehr, sehr lehrreich ist, aber jeden Abend möchte ich das als Spielleiter auch nicht unbedingt hören. Aber herauszufinden, was da jetzt gerade passiert ist, auch für die Spieler aus ihrer Sicht, noch einmal die Geschichte zu hören, wie sie erlebt haben, das finde ich immer wahnsinnig spannend und lehrreich und das bringt irgendwie die Gruppe auch noch einmal zusammen. Es ist so ein bisschen Psychohygiene und Gruppendynamik.
Ich glaube auch für den Spieler, das ist ja auch interessant, wenn die Spieler ihm Fragen stellen, weil er dadurch ja auch rausfinden kann, hat sich das jetzt in dem Effekt auch ausgewirkt, wie ich das beschrieben habe? Kann ich vielleicht Dinge ein bisschen anders machen, damit vielleicht manche Fragen gar nicht aufkommen? Und ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch, einfach auch mal drüber zu sprechen, ob zum Beispiel bestimmte Gruselbereiche zu hart angeschnitten wurden, weil unter Umständen ging es einem Spieler ja vielleicht nicht so toll und er wollte es aber nicht unbedingt sagen. Und auch sowas, finde ich, ist in der Feedbackrunde zum Schluss nach dem Spiel auch sehr wichtig, sofern das in der Gruppe notwendig ist. Es gibt ja auch eingeschworene Gruppen, die wissen, wie weit sie gehen dürfen und dann braucht man das wahrscheinlich nicht.
Ich muss sagen, bei den Feedback-Sachen ist mir noch so in Erinnerung geblieben, manche Sachen, die tauchen erst irgendwie so 2-3 Spielabende später auf, wo dann wirklich das Feedback nochmal zurückkommt. Und dann, kannst du dich nur erinnern, als wir das und das gemacht haben, das hat mir übrigens besonders gut gefallen. Wenn das auch für die Spieler nochmal so ein bisschen gesagt ist, wenn man es etwas verarbeitet hat, das Ganze, dann hat man auch nochmal ein interessantes Feedback. Muss man also nicht direkt nach dem Spielabend sofort abgreifen, aber der Punkt Psychohygiene ist nicht ganz falsch, genauso wie, wie weit darf ich gehen. Das sind Sachen, die vielleicht akuter sind als so Sachen. Ja, nachträglich muss ich wirklich sagen, die Idee, wie wir dieses Buch gefunden haben, das war wirklich eine tolle Sache.
Bei Nachwirkung fällt mir noch ein, ich hatte jetzt auch zweimal eine Situation, wo ein Element aus dem Spiel für den Spieler im Nachhinein dann irgendwie in seinem realen Leben auch nochmal aufgetaucht ist. Das ist vielleicht nicht ganz uninteressant. Also das eine ist, dass ich eine Phobie von ihm anspielen durfte. Das war auch vorab gesprochen. Der hat, ich muss nochmal nachsehen, Trypophobie. Das haben sehr viele Menschen, das wissen die wenigsten. Das ist die Angst vor vielen regelmäßig angeordneten Löchern. Und am schlimmsten ist es, wenn aus diesen Löchern was rausguckt. Wen es interessiert, einfach mal Trypophobie Bilder-Google-Suche machen. Ihr wisst sofort, ob ihr das habt oder nicht. Und okay. Also es ist ganz, ganz abgefahren. Ich finde das auch unangenehm, aber für mich ist es nicht ganz so schlimm.
So viele Hörer auf den Wahnsinnstrip geschickt.
Ja. Das war's.
Das tut mir leid. Ich wusste das auch nicht, aber es ist ganz fieser Scheiß. Egal, auf jeden Fall hatte er ein Präparat, glaube ich, in einem Glaszylinder. Der hat irgendwie, also der Spielcharakter hat Tierpräparate gesammelt, Embryonen. Und hat sich das in einer ruhigen Minute mal länger angeguckt und da war auch ein gelbes Zeichen im Spiel und so und hat dann auf der Oberfläche dieses Embryos ganz viele kleine Poren und Löcher entdeckt, aus denen auch kleine Würmer rausgekommen sind und das hat ihn wohl so nachhaltig beeindruckt, dass er da mehrfach dann in den Tagen danach noch dran denken musste. Um auch mal zu sagen, Horror kann tatsächlich auch über das Spiel hinaus wirken.
Das sind natürlich krasse Veränderungen, die man dann verarbeiten müsste und was natürlich da so ein bisschen mit reinspielt, denn wenn wir jetzt sozusagen wieder auf die Ebene der Spielercharaktere gehen, ist, so eine Horrorgeschichte verändert einen Charakter natürlich. Das kann ganz offensichtlich sein, dass er irgendwelche Wunden hat, ob es jetzt körperliche Wunden sind oder geistige Wunden. Aber es kann natürlich auch Sachen sein, die ihr vielleicht dazulernt oder sowas. Wie sieht das denn aus? Ihr habt ja beide Kampagnen gespielt. Wie verändern sich denn Charaktere bei euch?
Es ist ein langsames, stetes Rutschen nach unten.
Ja, das macht das Genre aus. Ja, richtig. Es ist kein D&D.
Das stimmt.
Ja, das ist wirklich der zentrale Unterschied. Also klassisches Rollenspiel, Fantasy-Rollenspiel ist in Wirklichkeit Macht-Fantasy. Man wird immer besser, man wird immer stärker, wenn man nicht stirbt. Horror-Rollenspiel und vor allem Cthulhu ist tatsächlich rein mechanisch schon so angelegt, dass man zwar unter Umständen in gewissen Fähigkeiten besser werden kann, wenn man sie entsprechend einsetzt, aber in Wirklichkeit hat man keine Chance. In Wirklichkeit wird man entweder sterben oder dem Wahnsinn anheimfallen oder halt irgendwie aber angeschlagen durchkommen. Also der Reiz im Horror-Rollenspiel liegt ganz sicher nicht darin, den eigenen Charakter aufsteigen zu lassen, sondern er liegt eher darin, zu schauen, was der eigene Charakter alles aushalten kann und wo er vielleicht sich irgendwo noch an einer gewissen Hoffnung festhalten kann und einen kleinen Sieg erreicht, einen kleinen Etappensieg, der in diesem Kontext dann natürlich wesentlich wertvoller ist, als wenn man alle 2 Abenteuer durch irgendwie ganze Städte rettet und die Welt und Armeen niedermetzelt. Also ich glaube, es geht eher darum. Und das äußert sich halt auch in der Charakterveränderung oder Steigerung, die es halt eher nicht gibt. Das heißt, man schaut am Schluss des Abends eher auf den Charakterbogen und schaut, was für Wunden, was für Narben, was für sind dazugekommen, was für geheimnisvolle, aber auch angsteinflößende Bücher habe ich gelesen, was macht das mit meinem Charakter.
Ist der Horrorrollenspiel dann vielleicht sogar, weiß ich nicht gerade, was das angeht, auch deutlich persönlicher vielleicht als, keine Ahnung, Fantasy? Oder kann man das im Grunde auf beiden Spielbereichen ähnlich ausspielen?
Naja, ich würde sagen, wenn du im Fantasy-Bereich eher Sachen aufbaust, irgendwie Kontakte knüpfst, der Berater des Königs wird dann zu deinem Freund, wenn du ein paar Aufträge für ihn erledigt hast, oder baust eben dein Königreich auf. Wenn du dann Horror guckst, würde ich dann eher sagen, dass es eher dazu führt, dass die Dinge, die du fängst gut an, du hast irgendwie vielleicht eine Familie oder sowas und ein schönes Einfamilienhaus, 2 Kinder und dann bröckelt das alles so so weg im Laufe der Zeit. Mhm. Das muss, eigentlich muss es alles kaputt gemacht werden, weil wenn du dich einmal mit dem Grauen einlässt, dann verändert das Grauen dich und das führt dann unweigerlich zu einem gewaltigen Abstieg. Und am Ende bist du der Obdachlose, dem du am Anfang ein paar Cent in die Pappbechertasse geworfen hast. Das ist aber auch von Genre zu Genre ein bisschen unterschiedlich. Also man kann ja wirklich gucken, dass wir hatten ja ganz am Anfang uns über verschiedene Horrorgenres unterhalten. Wir hatten, auch bei Fantasy gibt es verschiedene Genres. Wenn du jetzt irgendwie so ein Dark-Fantasy-Spiel hättest, wie Warhammer oder Shadow of the Demon Lord oder Lamentation of the Flame Princess oder sowas, dann ist es natürlich an sich schon genauso grauenvoll, in diesem Fantasy-Setting durch die Gegend zu laufen, denn auch da ist dein Status quo ist immer bedroht von schlimmen Dingen, die auf dich reinprasseln können.
Ja, genau. Wir hatten ja schon gesagt, Horror ist ja wahrscheinlich nicht wirklich ein Setting, sondern eher ja ein Gefühl. Und das kann ja in allen Settings passieren, ob das jetzt Cyberspace, genau, oder Fantasy oder Cyberpunk oder was auch immer ist.
Was sich bei mir bewährt hat, wobei ich das zuletzt auch nicht mehr so konsequent gemacht habe, aber eine Zeit lang habe ich bei Kampagnen immer nicht am Ende, sondern am Anfang des neuen Abenteuers eine kurze Runde gemacht, wo ich einfach gefragt habe, wo steht dein Charakter jetzt? Wo siehst du ihn? Was hat sich für ihn verändert? Was ist so gerade sein Mindset? Das hat eigentlich ganz gut geholfen, einerseits wieder in den Charakter hineinzukommen und andererseits sich auch klarzumachen, was sind die innerlichen, was sind die psychischen Veränderungen, die gerade durchgemacht werden. Ich würde da nicht zu weit gehen, ja, also ich bin ja auch nicht so der World of Darkness-Fan und es muss nicht alles irgendwie in der Schwärze der Seele sich abspielen. Ich bin durchaus auch ein Fan manchmal Abziehbild-Charakteren, die einfach in diese Geschichte geworfen werden und dann agieren sie halt irgendwie und sie sind halt der Professor oder der Archäologe, das ist vollkommen okay. Es muss nicht immer so in die Tiefe gehen, weil ich finde, das andere sehr starke Element im Horror ist halt die Story und wenn die Story gut funktioniert, können die Charaktere manchmal auch ein bisschen blass sein. Also wenn man die ganzen Teenage-Slasher-Horrorfilme anschaut, die Charaktere sind eigentlich lächerlich, aber es ist halt eine coole Story und viel Spannung dabei und das ist auch vollkommen okay. Aber hin und wieder so eine Runde zu machen und nicht zu sagen, ja, ich habe jetzt gerade mein verborgenes Erkennen um 8 Prozentpunkte gesteigert, sondern zu sagen, ja, ich glaube, mein Charakter hat jetzt das dringende Bedürfnis, mal wieder eine Karte nach Hause zu schreiben, weil irgendwie das, was da zuletzt in Venedig passiert ist, das war schon heftig mit dem Uhrturm da oben. Ja, dann kriegt man ein Gefühl dafür, wo man in dieser Entwicklung steht, halt innerlich.
Vor allen Dingen, wenn der Charakter dann nach 13 oder 14 Spielrunden ein großes Päckchen bekommt mit all seinen Postkarten, die dann an ihn zurückgeschickt werden. Weil die Personen existieren gar nicht, die angeschrieben
werden. Eieiei. Ich hatte das große Glück bei meiner letzten Kampagne, der Berge des Wahnsinns-Kampagne, dass ich Spieler hatte, die sehr gerne schreiben. Und die dann über die komplette Kampagne ein Ingame-Tagebuch geführt haben. Und das ist natürlich auch für den Spielleiter super, weil er direkt in den Kopf des Spielers und des Charakters schauen kann.
Das ist so ungewöhnlich, dass ich mich echt gewundert habe, als du mir das erzählt hast.
Ja, ich habe die besten Spieler der Welt, ich weiß.
Ja, dass es sowas überhaupt gibt. Also das kenne ich überhaupt nicht. Also nicht in dieser Form, über die lange Zeit auch.
Ja,
Respekt,
sensationell.
Ist schon sensationell. Ziemlich
voll. Und es ist wirklich auch nahtlos, die ganze Kampagne bis zum Schluss. Und irgendwann binde ich's und schenk's ihnen.
In Menschenhaut.
In Menschenhaut.
Ja. Wo wir gerade beim Binden sind, gehen wir doch rüber zum Verbinden. Ich weiß, eine grauenvolle Überleitung, aber es geht natürlich darum, dass wir auch am Ende des Spielabends überlegen, spiele ich denn noch weiter mit diesen Charakteren oder nicht? Getreu dem Prinzip von so einer episodenhaften Kampagne. Sprich, wir sind montags auf dem Geisterschiff und nächste Woche Mittwoch sind wir im Geisterhaus und 3 Wochen später sind wir dann auf der Zombie-Insel. Oder geht ihr dann etwas klüger vor mit der einzelnen Verknüpfung oder wie macht ihr das generell?
Wir klug niemals. Ich glaube, es gibt da ganz klassische Modelle. Man muss sich eben, wenn du vorher Horror im Orient Express oder in aller Totems Schatten erwähnt hast, das sind die älteren klassischen Kampagnen und die haben durchaus episodenhafte Abenteuer, die verknüpft, die sind auch von unterschiedlichen Autoren, die verknüpft sind mehr oder weniger gut durch eine Rahmenhandlung. Also im Orient Express ist halt, du gehst den Schienen entlang, Von Stadt zu Stadt, in jeder Stadt hast du ein Abenteuer und letztlich geht es aber darum, dass du halt hier ziemlich wörtlich ein Puzzle zusammensetzt und in jeder Stadt, in jeder Station, in jedem Abenteuer idealerweise ein Puzzlestück findest und das funktioniert aber wirklich sehr gut. Also es ist ja auch ein Prinzip, wie es so episodische Dramaserien verwenden, wo die man halt nicht unbedingt binge-watchen muss, sondern man auch jede Folge nach der anderen schauen kann, nach und nach, wo man sagt, es gibt einen Metaplot, gibt es Aliens bei X-Files oder so, ja, der immer mal wieder weitergetrieben wird, aber ansonsten gibt es halt auch diese Monster of the Week-Folgen für zwischendurch zum drüberstreuen. Und das ist vollkommen okay. Und ich glaube, ich habe zum Beispiel eine relativ kurzlebige Arkham-Kampagne mal gemacht, wo ich auch einzelne Abenteuer gespielt habe. Und das Setting an sich hat diese Abenteuer schon mal verbunden. Und die Tatsache, dass die Charaktere alle in Arkham ansässig waren und dort einen Beruf hatten und man konnte ein bisschen über die Downtime diskutieren zwischen den Abenteuern. Und dann hat es irgendwie durchaus eine gewisse Schlüssigkeit gegeben. Es ist natürlich immer die Gefahr, dass man sagt, wie du gesagt hast, heute das Gruselhaus und morgen das Geisterschiff und übermorgen das Zombiehaus, dass die Charaktere irgendwie sagen, verdammt, warum immer wir? Das ist ja total unfair und jetzt haben wir schon wieder etwas geerbt und warum immer Bücher oder Artefakte? Das geht ja auf keine Kuhhaut, aber auch auf keine Menschenhaut.
Oh Gott, heute ist Wortwitztag, super.
Ja, das ist schlimm. Wir sind zu müde. Nein. Ja, das ist ein Problem, aber da gibt es ein bisschen Suspension of Disbelief, glaube ich, auch, wo man sagen kann, gut, wir wollen ja ein Abenteuer erleben und ja, es ist vielleicht komisch, dass es immer euch passiert, aber vielleicht gibt es halt etwas, wo ich dann ein kleines Element austauschen kann durch ein Element, das wir schon gesehen haben, zum Beispiel ein NSC, der halt derselbe ist wie im letzten Abenteuer, wenn es vielleicht nicht im Buch steht oder wenn es vielleicht nicht ursprünglich so konzipiert war. Und diese kleinen Elemente der Kohäsion halten dann das ganze Konstrukt zusammen. Mehr braucht es eigentlich nicht.
Wenn man grundsätzlich meint, mich stört das, dass wir hier so einen sehr episodenhaften Stil haben, im Grunde wie Hercule Poirot oder Jessica Fletcher, die überall, wo sie auftauchen, immer einen Mord direkt vorfinden und wen das stört, der sollte vielleicht am Anfang schon überlegen, ich habe eine Idee für 5 Abenteuer, die ich gerne leiten möchte. Und dann gucke ich mir die schon vorher an und lege dann schon Fährten aus in den ersten 2, 3 Abenteuern, wo ich dann alles sozusagen insgesamt mit verknüpfen kann. Im Grunde, wie Markus gerade sagte, der NSC taucht dann nochmal auf oder der Gegenstand taucht irgendwie schon in Abenteuer 1 auf, obwohl der erst in Abenteuer 4 wichtig wird. Das sorgt dann dafür, dass das Ganze etwas mehr aus einem Guss wirkt. Wenn man richtig viel Arbeit reinstecken will, kann man da, glaube ich, noch aussuchen, welche Abenteuer überhaupt passen. Aber wenn man so ein Grundsetting hat, wie zum Beispiel Arkham oder Lovecraft Country, dann kann man da sich aus dieser Fülle an Abenteuern irgendwie die Sachen rauspicken, die irgendwie alle dasselbe Thema haben. Das sind eben alles Ghoul-Abenteuer, mit denen wir uns beschäftigen. Oder alles Hexenabenteuer. Und dann suche ich mir eben 5, 6 Hexenabenteuer aus und habe dann eine kleine Hexenkampagne geleitet.
Ich finde auch solche thematischen Gruppierungen finde ich auch irgendwie spannender, weil mir das als Spieler ein bisschen manchmal vielleicht zu cheesy wirkt. Ich bin da gar nicht so sicher. Als Spieler mag ich das tatsächlich. Also wenn quasi in jedem Abenteuer so ein Weekly Monster auftaucht. Aber es gibt zum Beispiel, das habe ich erstmal rausgesucht hier, zum Beispiel mit dem Thema gelbes Zeichen, The Curse of the Yellow Sign. Das sind auch 3 Abenteuer, die haben thematisch das gelbe Zeichen gemein. Allerdings sind das immer andere Charaktere. Es ist immer ein komplett anderes Setting und nur quasi dieser Mythos des Gelben Königs verbindet das alles. Das finde ich sehr spannend, sowas. Aber ansonsten dieses Akte X-hafte, weiß ich nicht, kommt vielleicht noch.
Die John Wick-Abenteuerreihe hier, die du gerade genannt hast, ist natürlich auch nicht schlecht vom Konzept, ist dann aber natürlich nicht so schön für Spieler, die auch gerne eine Charakterentwicklung haben wollen und gerne denselben Charakter spielen. Das muss man natürlich auch sagen. Es gibt natürlich viele Spieler, die gerne auch immer dieselbe Figur spielen möchten und die auch Freude daran entwickeln, so war es in meiner Runde, dass sie eben dann auch mal mehr über diesen Mythos erfahren und diesen Cthulhu-Mythos-Wert auch mal steigern können. Wo sie dann wirklich, oh, was ist das denn? Ich würfel mal. Ah, das ist ein Biaki. Der kann nützlich sein, wenn wir ihn als Flugtier benutzen. Aber muss er nicht. Er könnte uns auch fressen.
Also so weit sind wir nie gekommen. Okay. Ja, aber durchaus, also das stimmt. Bei der Cthulhu Invictus-Kampagne, die wir gespielt haben, da war ein höherer Mythos-Anteil. Da waren wir sogar 2-stellig dann irgendwann bei Cthulhu-Mythos.
Wow.
Ja.
Hält man das aus? geistig?
Ja, ja, schon. Weißt du, im alten Rom sind ja alle Mythen sowieso wahr. Also die, ich meinte jetzt also an diese lebendigen Götter und Dämonen sehr stark geglaubt. Also irgendwie finde ich das ganz schlüssig. Ja, wir hatten, glaube ich, überhaupt nur einen Tod in der Kampagne, aber der Oscar Rios, der Autor, hat mich selber gefragt, wie wir das gemacht haben. Es war reines Glück oder Würfelpech von meiner Seite.
Du bist sicher, dass du Cthulhu gespielt hast?
Ja, ich bin recht sicher.
Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass die Charaktere so oft sterben in dem Spiel. Ich glaube nämlich persönlich, dass die Charaktere nämlich gar nicht so oft sterben in dem Spiel.
Ja, nein, ich weiß auch nicht, was ich falsch mache, weil bei mir sterben so wenig Charaktere. Aber bei Berge des Wahnsinns fand ich das eines der stärksten Elemente, dass, wenn sich die Spieler darauf einlassen, und übrigens, ich habe die besten Spieler und ihnen. Ja, danke. Dass halt der selbstbewusste und etwas arrogante Konservendosenfabrikant, das war unser aller absoluter Lieblingscharakter in dem Spiel, er sich auf ein Abenteuer einlässt und während dieses Abenteuers zuerst furchtbar nützlich ist, weil dann Konservendosen produziert werden müssen, zufälligerweise. Und ja, hätte er nie gedacht, dass er den Skill Fleischkonservierung je einsetzen würde, aber hat den eingesetzt. Und dann aber im ewigen Eis komplett dem Wahnsinn verfällt, als allererster, ja, voll die Schneetollheit kriegt. Und dieser Arc, dieser persönliche Spannungsbogen, Entwicklungsbogen zu erleben, das ist schon auch viel wert.
Ja, wie soll ich da ansetzen? Das fällt mir schwer. Ich habe noch keinen Charakter gehabt, der Fleisch konservieren als Fertigkeit hatte. Aber klingt sehr nützlich. Auch im realen Leben.
Ja.
Nun ja, wenn der Spielabend so dem Ende neigt, heißt es natürlich, nach dem Spielabend ist vor dem nächsten Spielabend. Wenn man jetzt als Spielleiter so das ganze Revue passieren lässt, sich vielleicht noch ein paar Notizen macht, was man verändern kann, was man besser machen kann, was für Szenen besonders gut waren, dann kommt man unweigerlich natürlich auch in die Situation, wo man überlegt, was mache ich denn beim nächsten Mal und wo kriege ich vielleicht neue Szenen her. Und da hilft natürlich Inspiration. Die meiste Inspiration zieht man natürlich aus Filmen. Ich würde aber auch sagen, dass man sie durchaus aus Literatur ziehen kann. Das Buch Stealing Cthulhu ist sehr gut von Graham Walmsley. Ja,
großartig. Ja, unbedingt.
Genau, hat unbedingt super lesen. Ideen rund um Cthulhu-Mythen und wie ich aus Lovecrafts Ideen neue Sachen generiere. Das ist ziemlich clever gemacht. Aber ganz generell, was sind denn so in der letzten Zeit irgendwie so ein, zwei Filme, wo ihr sagt, oh, das lohnt sich, das sollte der Horrorfan mal gucken. Da habe ich doch tatsächlich nochmal wie irgendwie was Neues gesehen und das hat auch Spaß gemacht, sich das anzugucken.
Ich bin mir gar nicht so richtig sicher. Ich glaube, in letzter Zeit habe ich tatsächlich gar nicht so viele Horrorfilme gesehen, die ich wirklich, wirklich gut fand. Ich glaube, das Einzige, ja, der ist super, aber der ist wahrscheinlich nicht unbedingt sehr, sehr Rollenspiel geeignet, aber trotzdem super Film, egal. Das Remake von Evil Dead ist vielleicht sogar tatsächlich einer der besten Horrorfilme, die in den letzten Jahren überhaupt rausgekommen sind. Ganz wichtig, aufpassen, im Kino lief das Ding ungeschnitten. Auf DVD, die 18er-Fassung, ist wohl an manchen Stellen gekürzt. Ob das rollenspieltechnisch wirklich umsetzbar ist, weiß ich nicht so richtig. Es geht auch, also das Necronomicon kommt vor. viel Cthulhuider kann es nicht werden, aber letztendlich, weiß ich nicht, ist die Handlung halt doch stark begrenzt. Also Jugendliche in einer Waldhütte finden das Buch, rezitieren draus, ah, schade, wie dumm, und schon bricht die Hölle los. Funktioniert vielleicht, ist aber generell sehenswert, wenn man Horror mag. Sollte man sich das unbedingt angucken.
Ja, ich habe im letzten Jahr und teilweise in diesem Jahr zwei sehr coole Filme gesehen, wie ich finde. Einer sogar aus Österreich, der heißt Ich sehe, ich sehe. Da geht es um eine Frau, die nach einer offensichtlich Gesichtsoperation, es wird nie so richtig erklärt, was das war, schwer bandagiert nach Hause zurückkehrt zu ihren Zwillingen. Die hat so zwei ca. 10-11-jährige Buben in so einem modernistischen Haus mitten in der Natur in Österreich. Und sie kommt halt logischerweise verändert zurück, aber irgendwie auch charakterlich verändert. Und die Buben sind sich nicht so wirklich sicher, ob das wirklich ihre Mutter ist. Ja, und dann geschehen seltsame Dinge. Kakerlaken spielen eine Rolle dabei.
Stimmt,
ja. Und ich sage nur eins, wenn ich an den letzten Akt von dem Film denke. Kinder sind echt, also können ganz schön arg brutal sein. Den Film kann man sicher nicht eins zu eins umsetzen, aber ich finde einige dieser Versatzstücke, die darin vorkommen, und so funktioniert die Inspiration bei mir sowieso. Ich sehe vielleicht eine Szene oder diese Idee mit dem bandagierten Gesicht, das man nicht sieht, oder die seltsamen, gruseligen Kinder, noch dazu Zwillinge, und dann gibt es da noch einen gewissen Twist dabei. Also der Film hat mich jedenfalls ganz schön geflasht und wäre recht cool, wenn ich sowas Ähnliches mal in einem modernen Horrorabenteuer sehen würde. Und der andere, der so ein bisschen klassischer ist, den ich gesehen habe, geht aber auch unter diesem neuen tollen Begriff Arthouse Horror, ist The Babadook.
Oh, den habe ich doch gesehen. Ja, der war toll.
Das stimmt.
Aber ja, super. Da geht es um ein Buch, also es ist irgendwie auch Cthulhuid, um eine alleinerziehende Mutter mit ihrem Kind, und das Kind wählt am Abend zum Vorlesen halt ein Buch aus dem Regal, und die Mutter fragt sich noch, was ist das für ein Buch, das kenne ich gar nicht, oh, das steht da im Regal, und liest vor, und es ist irgendwie ganz schön krass und grausam, dieses Bilderbuch, und es ist wirklich, also wer auch immer das designt hat, ist ein Meister, es ist das gruseligste Kinderbuch ever.
Konnte man kaufen, glaube ich, also.
Ja, aber nein, ich will es nicht in meinem Haus haben, ganz ehrlich. Ja, und da geht es natürlich um diesen Babadook, und Man sollte das echt auch nicht laut vorlesen. Das ist generell die Regel, nichts laut vorlesen.
Ja. Das ist immer eine super Idee. Immer.
Ja.
Auch abschreiben.
Genau. Und wenn wir vorher vom Psycho-Horror gesprochen haben, dann ist das ein hervorragendes Beispiel davon, wie so diese Frage, bilde ich mir das nur ein oder ist da wirklich ein Dämon in meinem Keller, der mein Leben zerstören will, gigantisch gelöst in dem Film und hervorragend. Und es geht halt irgendwie um was. Also lustigerweise bei beiden diesen Filmen geht es um eine Mutter-Kind-Beziehung oder Eltern-Kinder-Beziehung und die unter sehr schwierigen Umständen und um sehr, sehr, sehr reale Ängste, die sich äußern auf teilweise übersinnliche Art und Weise. Und das ist genial, das hat mich tief beeindruckt. Also irgendwie, vielleicht ist das die Inspiration, die ich mir mitgenommen habe, die wirklich tollsten Horrorfilme, Bücher, Abenteuer sind Geschichten, wo es tatsächlich um sehr persönliche Emotionen und sehr reale und eigentlich einfache Ängste geht, wie die Angst des Kindes, dass die Mutter es verlässt, die Angst der Mutter, dass sie das Kind verkorkst mit ihrer fehlerhaften Erziehung, und ja, ging tief, würde ich mal sagen.
Das ist das, was ich vorhin meinte. Horror ist immer persönlich und immer nach innen gerichtet, finde ich. Und diese anderen Geschichten, die sich eher bei Fantasy-Filmen vielleicht abspielen, sind immer sehr nach außen gerichtet und auf äußere Ereignisse und Dinge bezogen irgendwie. Übrigens, mochtest du den Schluss von Babadook?
Mochte ich den Schluss? Jein. Ich hätte es lieber ein bisschen zweideutiger gehabt. Wobei, es interessant war, dass ich in einem anderen Podcast, nämlich den von dem etwas seltsamen Brad Easton Ellis, dass er sich darüber beschwert hat, dass dieser Film so eindeutig ist, aber ich rede um den heißen Brei herum. Ja. Also die Frage ist immer, ist der Babadook real oder nicht?
Ja.
Und während Brad Easton Ellis der Meinung war, es war so schade, dass der Film eindeutig gesagt hat, dass der Babadook nicht real ist, habe ich gedacht, es ist so schade, dass sie eindeutig gesagt haben, dass der Babadook real ist. Also offensichtlich ist es doch zu eindeutig genug.
Also hatten wir jetzt gerade einen Spoiler und doch kein Spoiler.
Genau. Was hast denn du gedacht, Patrick?
Ich fand es großartig. Ich habe im Nachhinein dann ganz viele Rezensionen gelesen, die den Film eher ein bisschen schmälern. Also beziehungsweise die Rezensenten. Rezenten. Nein! Schneid das bitte um Himmels Willen raus.
Das bleibt schön drin.
Großartig.
Sehr schön drin.
Sehr gut. Es ist schon so spät. Die Schreiber der Rezension, von denen die ich gelesen habe, fanden den Film dann oft nicht so gut. Und das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und besonders durch den Schluss fand ich, war es genau so, wie ich es die ganze Zeit empfunden habe und dachte mir, endlich, super. Vor allem, weil eben tatsächlich nicht so viel ausgesprochen wird, deutlich, sondern eher gezeigt und dadurch dir ja selbst ein bisschen offen gelassen wird, wie willst du das jetzt interpretieren? Und ja, übrigens optisch, du kannst, glaube ich, bei diesem Film zu jeder Sekunde das Stoppbild, die Pause, oh Gott, ein Standbild machen, und es ist alles grafisch perfekt. Die Farben sind genau aufeinander abgestimmt, alles im Raum ist perfekt angeordnet für die Kameraeinstellung, also da war ich völlig beeindruckt.
Ja, ganz toller Film. Ich war auch sehr angetan, als ich den gesehen habe. Ich habe auch noch zwei Tipps, die auch, glaube ich, im letzten Jahr erschienen sind. Das eine war It Follows. Der dürfte wahrscheinlich schon dem ein oder anderen Genre-Fan bekannt sein. Ganz simple Geschichte eigentlich, wie aus einem 80er-Jahre-Film. Du wirst verfolgt von allem Ding, was nur du sehen kannst. Und es tritt in jeder Form auf und es läuft immer auf dich zu. Und es ist eben erbarmungslos. Es hört nicht auf, dich zu verfolgen. Das ist, ist ein super einfacher Plot, der aber unglaublich gut umgesetzt wird. Hat mir richtig gut gefallen. Lohnt sich auf jeden Fall. Der andere Film ist ebenfalls eine relativ einfache Geschichte. Und zwar ist das Oculus. Der handelt von einem Spiegel, der verflucht ist. Und es ist ein Geschwisterpaar. Und der Bruder war im Irrenhaus, weil er als Kind meint, dieser Spiegel ist verflucht, da passieren schlimme Dinge, der versucht uns umzubringen. Und hat dann die 10 Jahre oder was im Irrenhaus damit zugebracht, dass er eigentlich nur halluziniert hat und dass das natürlich alles unsinnig ist. Die Schwester war draußen und holt dann den Bruder ab und sagt ihm dann, hör mal, du hast vollkommen recht, dieser Spiegel ist absolut böse. Ich habe den Spiegel übrigens gekauft, wir machen den jetzt kaputt. Und das finde ich eben das Tolle, es ist, als ob Rollenspieler planen, ne, ein Artefakt zu zerstören. Es gibt sozusagen so einen Todmann-Knopf, damit, wenn der Spiegel die Leute irgendwie dazu bringt, sich irgendwo im Haus zu verirren, trotzdem der Spiegel kaputt gemacht wird, weil dieser Knopf nicht gedrückt wurde. Es ist genug Licht da, die trennen sich nicht großartig, die haben genug Wasser, um die Dehydrierung zu bekämpfen und sowas. Die haben alle Recherche gemacht für diesen Spiegel. Das ist ziemlich clever gemacht und macht viel Freude beim Zugucken. Fand ich auch ein sehr, sehr ungewöhnlicher Film, weil sonst ja immer die Charaktere, die vorkommen in so Horrorfilmen, eben nicht genau wissen, was sie tun, sondern, ach komm, ich lese einfach mal dieses komische, verrückte Buch, was ich hier unter dem Dachboden gefunden habe. Ach, und wie merkwürdig, dass sich das anhört. Das ist natürlich auch bei Cabin in the Woods, letzter Film, den man hier noch erwähnen könnte, wenn es um Horror-Tropes geht. Da sieht man einfach mal, wie man auch mit bekannten Klischees spielen kann.
Oh, da sehe ich es gerade noch, da ich eh gerade vorm Regal stehe, American Horror Story, die Serie. Fand ich nicht jede Staffel gut, aber viele und lohnt sich bestimmt, um Inspiration zu schöpfen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich merke gerade, wir sollten einen Film-Podcast machen.
Ich kenne jemanden, der jetzt wahrscheinlich gerade aufschreit. Ja. Er hat mit dir die Berge des Wahnsinns besprochen.
Ja.
Naja, gut. Okay.
Schöne Grüße, ja.
Aber wir müssen wir müssen dann einen neuen Namen dafür finden. Aber dann spreche ich endlich mal über etwas, wo ich eine Ahnung davon habe. Das wäre nicht schlecht.
Um denjenigen zu ärgern, reden wir jetzt nur drüber, machen es dann aber nie.
Ja, richtig, genau. Aber wir versprechen ihm, dass wir es machen, ja. Ja, bevor wir jetzt noch zu selbstreferenziell werden und uns nur noch um Filme kreisen, weil wenn man einmal anfängt mit Filmtipps, dann ist das so eine unendliche Geschichte, postet doch lieber die guten Filmtipps noch in die Kommentare. Also vor allen Dingen Sachen, die neuer sind, also die man nicht schon 500 Mal gesehen hat, weil die Top 10 der Horrorfilme wird ja dann oft angeführt von zu Recht vielen Klassikern, die wir aber schon alle kennen. Shining muss ich nicht nochmal sehen, auch wenn ich mir den gerne angucke, aber den kennt jeder schon, ne? Und Rosemary's Baby auch und die neuen Pforten auch und den Exorzisten natürlich.
Du gibst ja doch schon wieder Filmtipps.
Ja, aber das sind natürlich alles Sachen, die man alle schon 500 Mal gesehen hat. Insofern, Neue Sachen finde ich interessanter, vor allen Dingen, die auch gut sind und nicht nur eben auf reine Schockeffekte auszielen.
Okay, dann legen wir es gleich fest. Es dürfen keine Filme gepostet werden, die vor 2010 gedreht wurden.
Guter Plan. Perfekt. Ich bin gespannt auf die Liste. Ansonsten, das Ende des Horrorspielabends, das Ende dieses Podcasts, das Ende dieser kleinen Horrorreihe zum Thema Horror im Rollenspiel. Ich hoffe, wir konnten ein paar Fragen beantworten, ein paar Tipps geben für die heimische Rollenspielrunde und wie man den Horror an den Spieltisch bringt. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, gerne in die Kommentare posten. Wir können dann schriftlich antworten. Oder vielleicht kommt irgendwann genug zusammen, um diese Reihe nochmal mit einer vierten Episode weiterzuführen. Gucken wir einfach mal. Danke an die beiden Podcaster, die mit mir dabei waren. Danke Markus, danke Patrick.
Ja, danke, dass wir hier sind.
Es war mir ein inneres Volksfest.
Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, bis dahin, alles Gute. Tschüss.
Baba.
Tschüss.